Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Der Podcast vom 36C3 in Leipzig.
Mit Jan Rehm hier live on tape vom 36C3 in Leipzig. Ich stehe hier mit Linus Neumann. Nicht dabei ist Thorsten Schröder. Beide zusammen sind im Chaos Computer Club und haben eine Spionagesoftware unter die Lupe genommen. Linus, wie ist es dazu gekommen und was hattet ihr da eigentlich quasi digital in den Fingern?
Also wir haben eine Android-Software bekommen von der Gesellschaft für Freiheitsrechte mit der freundlichen Bitte, ob wir uns die mal anschauen würden und ihnen sagen könnten, um was es sich bei dieser Software handelt und wann diese Software genau hergestellt wurde. Was jetzt für uns keine so ungewöhnliche Frage ist. Die Frage mit der Herstellung lässt sich relativ einfach beantworten. Wenn man sich die Software lange genug anschaut, findet man genug Fragmente und Hinweise, dass es irgendwie ab einem bestimmten Zeitpunkt hergestellt wurde oder nicht. Die Frage mit der Herkunft ist natürlich eine sehr viel schwierigere. Also man kann Software mit anderer Software vergleichen, muss dann halt so ein Puzzlespiel spielen, um zu gucken, okay, aus welcher Software-Schmiede, von welchem Hersteller stammt denn diese Software wahrscheinlich? Die GFF hatte einen Anhaltspunkt, dass es sich dabei um FinSpy for Android handeln könnte. Also einen Staatstrojaner, der von einer ganzen Firmengruppe, von einem ganzen Konglomerat vertrieben wird, ja, wo man nie genau weiß, welche GmbH jetzt gerade wieder was macht. Ja. Und deswegen sagen wir auch in unserem Bericht, also diese Software ist der Firmengruppe Finn Fischer zuzuordnen. Welche der GmbHs und internationalen Unternehmen, die die dann noch unterhalten, das jetzt genau zuzuordnen ist, betrachten wir eher als sekundär. Entscheidend ist, dass wir neben dem sehr eindeutigen Hinweisen, dass es von Ihnen stammt, auch in dem Code Hinweise dafür gefunden haben, dass es sich um einen deutschsprachigen Programmierer handelt.
Nun hast du gerade erklärt, wie ihr da rangegangen seid oder was das für ein Sample ist und welche ersten Anhaltspunkte ihr hattet. Aber die Frage ist ja, gegen wen wurde denn eigentlich diese Spionagesoftware eingesetzt?
Das ist genau der Knackpunkt, warum sich diese Frage stellt. Die Schadsoftware wurde eingesetzt gegen die türkische Oppositionsbewegung vor inzwischen schon einigen Jahren. Und es stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie denn diese Software in einen solchen Einsatz kommt. Ja, das wird laut Hersteller an Strafverfolgungsbehörden verkauft oder zum Einsatz im Rahmen der Strafverfolgung angeboten.
Aber nicht jeder darf sie ja kaufen. Spätestens seit 2015 gibt es ja da doch sehr strikte Exportbeschränkungen, was Spionagesoftware angeht.
Und genau das ist die Brisanz dieser Analyse, dass sich hier der Zeitpunkt, den wir feststellen konnten, wann dieses Sample frühestens überhaupt in der Form hergestellt werden konnte, der liegt zeitlich nach der Einführung der Exportkontrollvorschriften in der Bundesrepublik Deutschland. Und das heißt, handelt es sich hier um ein Sample, was genehmigt in ein Land exportiert wurde, wo das es dann gegen eine Oppositionsbewegung in der Türkei einsetzt, oder dieser Export war nicht genehmigt. Und dann gibt es natürlich leider in diesem ganzen Bereich der Exportkontrolle immer noch die Möglichkeit, wurde auf einem legalen Weg unter Ausnutzung von Schlupflöchern quasi exportiert, um so das eigentliche Ziel des Gesetzes, Exporte in bestimmte Staaten nicht zu genehmigen, zu unterwandern. Also alle diese drei Möglichkeiten kommen da in Betracht. Wir müssen uns auf jeden Fall diese Frage stellen, was ist da passiert, ja, dass ein Staatstrojaner, der im Zweifelsfall in der Europäischen Union hergestellt wird, plötzlich hier im Einsatz gegen türkische Oppositionskräfte macht. Denn das ist ja sicherlich nicht etwas, zu dem die Bundesrepublik Deutschland oder die Europäische Union Exporterlaubnisse erteilen würde.
Okay, aber das ist jetzt nicht der Aspekt eurer Ermittlungen, sondern eure Ermittlungen waren ja, ist dieses Sample wirklich dem zuzuschreiben, den ihr vermutet? Und Frage, die ich mir da an der Stelle auch stelle, wie seid ihr da herangegangen? Es geht ja auch um das Datum, wann Sie denn sozusagen das erste Mal zum Einsatz gekommen sind. Also wie seid ihr da herangegangen?
Also dieses Datum herauszufinden ist der einfachere Teil. es geht eigentlich los damit, dass diese Software mit bestimmten Zertifikaten signiert ist. Man findet auch den Zeitpunkt der Kompilierung einzelner Komponenten der Software noch in Fragmenten da drin. Das entscheidende beweiskräftige Element, wo man sagt, okay, das kann niemand fälschen, ist aber, dass dort Software-Libraries aus dem Open-Source-Bereich zum Einsatz kommen, die erst zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht wurden. Und dieser Zeitpunkt liegt nach dem Stichdatum 2015. Das heißt, hier ist eine SQLite-Version drin, die wurde mit einem bestimmten Compiler kompiliert und wir können quasi sagen, okay, es ist unmöglich, dass dieses Sample vor dem Datum 2016, was wir eingegrenzt haben, schon existiert hat. Und damit ist es auch unmöglich, dass sie vor Inkrafttreten der Exportkontrollen existiert hat.
Okay, da brauchen wir also nicht mehr von Wahrscheinlichkeiten reden, sondern da kann man schon relativ faktenmäßig rangehen. Es ging einfach gar nicht früher.
Also dieses Stück Software wurde nach Inkrafttreten der Exportrestriktionen erstellt.
Okay. Dann hätten wir sozusagen das erste Faktum. Nun geht es aber ja noch darum, wer war es? Also wo kommt es denn eigentlich her?
Da stellt sich natürlich klar die Frage, wer war es? Wer hat es hergestellt? Und diese Frage ist natürlich immer etwas schwieriger zu beantworten. Man geht dann quasi daran und schaut, okay, welche strukturellen Ähnlichkeiten gibt es zu anderer Software? Jetzt ist das natürlich so, Leute benutzen Libraries, Leute benutzen Funktionen und es wäre jetzt nicht unüblich, dass man auch mal bei jemand anderem klaut, gerade wenn man in einem Bereich arbeitet, der jetzt ohnehin offenbar relativ wenig von, sagen wir mal, Gesetz und Anstand handelt. Ja? Und da haben wir eine Reihe an Ähnlichkeiten gefunden zu Software, die sehr eindeutig der Unternehmensgruppe Finn Fischer zugeordnet ist. Und das ist dadurch bekannt, dass dieses Unternehmen 2014 einem Hackerangriff zum Opfer gefallen ist, bei dem insgesamt 40 Gigabyte an Daten extrahiert und veröffentlicht wurden. Das heißt, da gibt es einige Versionen der Software FinSpy for Android, die teilweise einige Jahre älter sind und an denen man sich quasi orientieren kann. Wenn man jetzt quasi sagt, okay, hier gibt es Codefragmente, Funktionen, Strukturen, die sich ähneln, dann kann man natürlich hier Parallelen ziehen. Und je komplizierter die sind und je unwahrscheinlicher es ist, dass jemand anderes diese Funktionen oder diese Techniken fälscht, umso sicherer ist eben dann die Attribution, dass es aus der gleichen Quelle stammt. Wir stützen uns dabei primär auf ein paar verschiedene Beobachtungen. Das eine ist, wir haben Samples untersucht, die von 2012 bis 2019 gehen. Das liegt daran, dass Thorsten Schröder insbesondere da enorm akribisch immer vorgeht und eine sehr hohe Sammelleidenschaft entwickelt. Das heißt, wir haben dann am Ende 28 Samples aus allen möglichen Quellen gehabt, bei denen wir diese Ähnlichkeiten feststellen. Jetzt sortierten wir uns die ein bisschen nach dem Datum der ersten Entdeckung. Ja, Datum, wann sie kompiliert wurden, wann sie zusammengestellt wurden, unterschiedlich gute Beweiskraft, die da diesen Aussagen zukommt und stellen dann fest, okay, es gibt hier eine kontinuierliche Veränderung drin. Das ist nicht so, dass dieses Sample jetzt eine Ähnlichkeit zu einem Sample aus einem bestimmten Zeitpunkt hat, sondern diese Ähnlichkeit verläuft quasi graduell mit der Zeit. Und dort werden Funktionen weiterentwickelt. Wenn man sich dann die Callflows von Funktionen anschaut, dann sieht man, wie sich diese Callflows ändern. Also da entwickeln Entwickler weiter. Und wenn man die dann auf einer Linie abträgt, dann sieht man diese kontinuierliche Weiterentwicklung, sodass dieses Sample, was uns die GFF gebeten hat zu analysieren, sich jetzt quasi in einen Entwicklungskontext einbetten lässt. Und das macht natürlich dann schon den Eindruck, dass hier eine Weiterentwicklung stattgefunden hat von Entwicklern, die frühere Samples schon gebaut haben, die dann daran weiterbauen, die irgendwie Sachen anders machen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass bei dieser Schadsoftware eine sehr charakteristische Weise Anwendung findet, die Konfigurationen für diese Software zu verstecken. Also dieses Unternehmen oder diese Unternehmensgruppe verkauft an Kunden weltweit. Natürlich wahrscheinlich alles immer nur im rechtlich erlaubten Rahmen. Aber natürlich bekommen diese Kunden unterschiedliche Provisionierungen. Ja, also der Staatstrojaner, der jetzt, was weiß ich, an Land A geliefert wird, wird anders konfiguriert als der Staatstrojaner, der hier in Deutschland an das BKA geliefert wird. Wo dann also unterschiedliche Zielserver, wohin die Daten extrahiert werden, angegeben werden und ähnliches. Diese Provisionierung, die Konfiguration des Staatstrojaners für das jeweilige Land, für den jeweiligen Kunden, die wird sehr gut und sehr interessant auf eine sehr charakteristische Weise in diesen Samples versteckt. Da gibt es also dann so eine Konfigurationsdatei und die wird in sehr viele kleine Blöcke aufgeteilt und auf eine sehr charakteristische Weise in dem Sample versteckt. Und diese Art des Versteckens, die unterliegt ebenfalls einer Weiterentwicklung. Das heißt, wir sehen, okay, das wird hier in so und so viel Samples, von denen wir wissen, dass sie FinSpy sind, auf diese Weise gemacht. Und wenn wir dann neuere Samples nehmen, sehen wir, okay, da finden Änderungen statt. Ja, da findet also wieder eine Weiterentwicklung statt.
Also sozusagen, man hat eine sehr, sehr große Ähnlichkeit von Version zu Version, aber man sieht auch dann wiederum die Weiterentwicklung von Version zu Version. Das heißt, ich kann jetzt nicht die Version 1 und die Version 10 nehmen, die sind wieder sehr weit voneinander entfernt, aber das Sample, was ihr dann jetzt auch aktuell untersucht habt, hat auch zu den anderen wiederum sehr, sehr gut gepasst. Du hattest es noch nicht gesagt, ihr habt insgesamt 28 Samples inklusive dem aktuellen gehabt, das heißt 27 ältere und neuere ringsrum.
Ja, 27 ältere und neuere linksrum, zu denen es alles Ähnlichkeit hat. Da fällt eines raus, das ist ein Sample, das spezifisch auch, auf das wir aufmerksam wurden, weil es Finn Fischer zugeordnet wurde. Dann haben wir natürlich gesagt, na okay, wenn es andere dem zuordnen, schauen wir es uns natürlich an. Und das diente wiederum der Installation von FinSpy. Das heißt, wir haben 27 sehr ähnliche Samples und ein ganz anderes Sample, welches aber am Ende ein sehr ähnliches Sample installiert, untersucht. Ja, das sind dann so die Feinheiten, wo man dann fragen muss, dieses eine Sample haben wir es jetzt mit 27 oder 26 anderen verglichen. Aber ich denke, diese Kette ist hier das, was uns zu dem Schluss bringt, dass es schon sehr klar ist, dass es hier eine gemeinsame Urheberschaft geben muss.
Wenn ich in den Report reinschaue, dann sprecht ihr ja da auch nochmal über die Zertifikate, die verwendet wurden. Und dann gab es ja ein relativ charakteristisches Verhalten nach dem Leak der gehackten Dateien von Finn Fischer. Inwiefern hat sich da die Zertifizierung dann geändert?
Also nach dem Hackerangriff auf das Unternehmen mit der Veröffentlichung von Schadsoftware-Samples, waren ja quasi die Zertifikate, die das Unternehmen genutzt hat, verbrannt. Und so ein Zertifikat ist eine sehr einfache Möglichkeit, die Software zu erkennen und zu detektieren. Seitdem benutzen sie immer ein unterschiedliches. Das heißt, wir erkennen auch eine quasi sinnvolle und erklärbare Änderungen der Programmierpraktiken und der Release-Praktiken, nachdem das Unternehmen gehackt wurde. Also alles, was wir da oder vieles, was wir an Änderungen feststellen, macht aus Sicht dieses Unternehmens Sinn und kann erklärt werden. Es ist allerdings natürlich zu sagen, dass wir nicht den Menschen oder den Fingerabdruck oder den Namen dieser Entwickler haben. Wir haben Hinweise beispielsweise in der Benennung von Funktionen, dass dort deutschsprachige Menschen tätig waren. Beispielsweise so eine Funktion, die sich mit SMS auseinandersetzt, die dann irgendwie, also da fällt schon auf, dass sie überhaupt SMS heißt, weil in den meisten anderen Ländern der Begriff SMS nicht üblich ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, unter technischen Leuten ist das vielleicht doch üblich, von SMS zu schreiben, statt von Text-Message oder Short-Message oder sowas. Diese Funktion wurde dann irgendwann umbenannt in SIMS. Also SIMS und das I wurde ersetzt durch eine 1, auch eine relativ übliche Praxis, die wir in den Funktionsnamen sehen, dass also das sogenannte Leadspeak zum Einsatz kommt, wo also Funktionsnamen, wo dann ein I durch eine 1 ersetzt wird oder eine A durch eine 4. Also sehr charakteristische Arten, Funktionen zu benennen und dann eben mit leichten Hinweisen, die sich eigentlich nur durch deutsche Programmierer erklären lassen.
Zieh mal einen Strich unten drunter, das Sample, was ihr dort in den Fingern hattet und habt. Wie sicher seid ihr euch oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von der Finn Fischer Firmengruppe stammt?
Also dieses Sample beinhaltet ganz ohne Zweifel Code der Unternehmensgruppe FinFisher zuzuordnen ist. Das wissen wir aus der Vergangenheit und aus öffentlichen Informationen. Es ist jetzt natürlich für dieses Unternehmen die Situation erklären zu müssen, wie das denn dazu kam. Könnte jetzt die einfache Erklärung wäre, damals, als dieser Hack passiert ist, hat jemand anderes diese Software gestohlen und weiterverwendet und wir haben damit nichts zu tun. Das würde aber nicht erklären, dass es hier eine konstante Weiterentwicklung gibt, die sich in alle verfügbaren Samples abbildet, ja, die sich also in eine Historie und in einen Programmierkontext einbetten lässt. Es wäre außerdem zu erklären, wie denn sehr charakteristische Versteckmechanismen, auf die man nicht ohne weiteres kommt und die man auch nicht mit den im Leak vorhandenen Daten so einfach nachimplementieren kann, wie es dazu kommt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die naheliegende ist, dass der Code aus diesem Unternehmen stammt, das Unternehmen Exportkontrollen umgangen hat und das entweder unter Einhaltung der Gesetze, es gibt da ja Schlupflöcher, oder unter Bruch der Gesetze, oder dass das Unternehmen vielleicht mit einem Auge nicht ganz hingesehen hat oder im besten Wissen und Gewissen seine Software an ein Drittland vertrieben hat, das dann weiterverkauft oder diese Software als eine Dienstleistung anderen angeboten hat.
Eine Möglichkeit wäre ja nun auch noch, dass es möglicherweise, man spricht ja davon, false flag, also unter falscher Flagge zu agieren, dass das passiert ist, dass jemand sozusagen FinFisher den Code mehr oder weniger geklaut hat oder besser gesagt, den nachgebaut hat in Perfektion. Wie wahrscheinlich ist das? Wie aufwendig ist das und lohnt sich das überhaupt?
Also ich kann natürlich, niemand kann ausschließen, dass das so war. Wenn das so war, dann denke ich, läge aber hier auf jeden Fall die Beweislast auf der Firmengruppe FinFisher. Denn es stellt sich natürlich die Frage, so etwas nachzuimplementieren. Ja, vor allem, wenn man von vielen Aspekten, die es da gibt, haben die Programmierer oder hat man in dem Leak nur die eine Hälfte. Ja? Zum Beispiel solche Konfigurationen und so. Es ist sehr leicht auch oder leichter auch selber zu bauen, als nachzuimplementieren. Wenn es Hinweise darauf gibt, dass es sich hierbei um eine False-Flag-Aktion handelt, dann müssen sich natürlich die Unternehmensgruppe FinFisher trotzdem die Frage stellen, wie es dazu kommen konnte. Ja, das ist eine hochsensible, illegale Software. Also du oder ich, wir dürfen die nicht anwenden. Ja? Ich würde lange in den Knast gehen, wenn ich sowas an irgendwelche Leute deploye und dieses Unternehmen verkauft diese Waffe. Ja, zum Zweck der rechtlichen oder der gesetzlichen des gesetzlichen Einsatzes und muss ich natürlich dann hier die Frage stellen, wie es zu diesem Einsatz gekommen ist. Diese Frage muss das Unternehmen beantworten und um dabei nachzuhelfen, wenn das Unternehmen nicht besonders gesprächig und auskunftsfreudig ist, gibt es jetzt diese Strafanzeige wegen Umgehung der Exportkontrollen. Entweder wird sich hier herausstellen, dass die Exportkontrollen wissentlich umgangen wurden, oder es wird sich herausstellen, dass das Unternehmen seine eigene digitale Waffe nicht ordentlich unter Verschluss halten konnte. In beiden Fällen steht das Unternehmen, denke ich, nicht besonders positiv im Licht der Öffentlichkeit, die noch restliche ethische Vorstellungen hat. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, ob deutsche Strafverfolgungsbehörden mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten möchten, gegen das sie eigentlich ermitteln sollten.
Richtiges Stichwort. Gibt es denn Indizien eventuell für einen Einsatz in Deutschland, in Europa oder gibt es auch Indizien für weitergehenden Export nach Inkrafttreten der Importbeschränkung?
Wir haben den Aspekt, wo wurde das Sample eingesetzt und von wem, bewusst ausgeklammert. Wir konzentrieren uns auf die technischen Fragen, die die Gesellschaft für Freiheitsrechte uns gestellt hat. Und das betrifft die Ähnlichkeit dieser Samples und den Herstellungszeitpunkt. Darauf haben wir uns konzentriert, darüber treffen wir eine Aussage. Wo diese Schadsoftware tatsächlich zum Einsatz kommt, ist schwierig tatsächlich herauszufinden. Es gibt Hinweise auf Myanmar, es gibt Hinweise auf Bahrain, es gibt Hinweise auf die Bundesrepublik Deutschland, weil bekanntermaßen und vom BKA bestätigt, dass BKA mit diesem Unternehmen Verträge hat. Was da noch stattfindet, ist immer sehr viel schwieriger herauszufinden als jetzt eine technische Analyse, weil da braucht man dann, wie die GFF das hier hat, einen Kontext, gegen wen genau wurde dieses Sample eingesetzt. Und selbst da ist ja nicht sicher, dass es jetzt ausgerechnet die türkische Regierung war. Vielleicht hatte auch irgendjemand anderes Interesse an den türkischen Oppositionsbewegungen und hat hier diesen versucht, diese anzugreifen. Da treffen wir gezielt eher verhaltene Aussagen und die Antworten, wie es dazu kommen konnte, können im Prinzip zwei liefern. Das ist einmal das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe Finnfisher, die diese Software vertreibt. Die können uns das sicherlich erklären. Und letztlich wäre natürlich noch ein wichtiger Zeuge das Bundeskriminalamt, das diese Software auch einsetzt. Das heißt, die haben da auch Zugriff drauf. Und wir würden das Bundeskriminalamt natürlich ermutigen, mit den von uns veröffentlichten Analyseschritten ihre Software anzuschauen, die sie ja da liegen haben, um zu schauen, okay, ist das denn, was Thorsten Schröder und Linus Neumann vom Chaos Computer Club da jetzt gefunden haben in diesem Sample, finden wir diese Ähnlichkeiten auch in den Produkten, die uns aus dem Hause der Unternehmensgruppe Finnfisher geliefert werden. Und dann wäre natürlich letztendlich jemand, der es aus erster Hand weiß, der beste Zeuge. Und das wäre in dem Fall natürlich das Bundeskriminalamt.
Wir sind gespannt, ob sich das Bundeskriminalamt dazu äußern wird. Wir sind gespannt, ob sich Finnfisher dazu äußern wird. Wir haben zumindest angefragt. Vorerst vielen Dank an Linus Neumann hier live auf dem 36C3 in Leipzig und an Thorsten Schröder, der im Gespräch jetzt nicht dabei sein konnte. Vielen Dank.
Danke euch.
Das war der Deutschlandfunk-Podcast vom 36C3 in Leipzig.